Deutschlandfunk, Andruck.
Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero ist bekannt als kritischer Geist. Und mit ihrer Sicht der Dinge hält sie nicht hinter dem Berg. Die Maßnahmen der Regierungen gegen die Pandemie sind Gegenstand ihres jüngsten Buches. Und das hat für einigen Wirbel gesorgt. Nicht, weil Gero darin kritisch auf die Anti-Corona-Maßnahmen blickt, das haben ja auch schon andere vor ihr getan, sondern weil sie darin zum Rundumschlag ausholt und, wie sie im Interview mit der Zeitung Die Welt kürzlich einräumte, eher die wütende Bürgerin als die Politikwissenschaftlerin sprechen lässt. Grund genug, sich das Buch genau anzuschauen, um ihre Ansätze wie die Kritik daran nachzuvollziehen. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht hat das Buch für Andruck gelesen.
Dieses Buch ist ein Befreiungsschlag. Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn, analysiert schonungslos die Deformation des demokratischen Systems und der öffentlichen Meinungsbildung in Deutschland während der Corona-Pandemie. Ihr gelingt es im ersten Teil, die Beschädigung des demokratischen Gefüges plausibel zu beschreiben. Entwaffnend stellt sie im zweiten Abschnitt das Geschehen in einen philosophisch-literarischen Kontext. Im dritten Teil, der politologisch-futurischen Deutung des Geschehens, lassen sich Tatsachenbeschreibungen und wilde Spekulationen nicht mehr trennen. Hier wandelt sich die Begeisterung des Rezensenten in Kopfschütteln. Zunächst aber verdient Gero Zustimmung. Zur Bekämpfung des Coronavirus wurde die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit eingeschränkt. Der Staat verhängte Ausgangssperren und Besuchsverbote. All das begründeten die Regierungen in Bund und Ländern scheinbar objektiv mit den Argumenten von Virologie und Epidemiologie.
Wir sind angetreten, diese Krise mit der Wissenschaft zu machen. Aber wenn die Wissenschaft jetzt sozusagen Daten liefert, die der Politik nicht in den Kram passen, dann wird trotzdem weitergemacht. Und das ist ja eigentlich der ideologisierte Moment, dass etwas gemacht wird, ohne dass man genau weiß, warum es eigentlich gemacht wird.
Das Virus hat mittlerweile seinen anfänglichen Schrecken weitgehend verloren. Gero sieht aber die Gefahr, dass die politisch Verantwortlichen dennoch an ihrem Kurs festhalten könnten. Grundrechte würden eingeschränkt, das Verhalten der Bürger mit digitalen Mitteln wie Impfausweisen überwacht, Kritiker würden pauschal als Verschwörungstheoretiker stigmatisiert. Sie schreibt:
Logik und Proportion, also Verhältnismäßigkeit, sind in den letzten 2 Jahren in einer Welt, die sich für aufgeklärt und vernünftig hält, weitestgehend außer Kraft gesetzt worden. Und diese Außerkraftsetzung ist dann auch noch mit einem wissenschaftlichen Imperativ begründet worden.
Mit Sorge blickt Ulrike Gero darauf, wie Gerichte, Universitäten und Medien, Säulen der Demokratie, auf diesen staatlich verordneten Ausnahmezustand reagierten. Das Bundesverfassungsgericht habe mit seinem Urteil vom 19. November 2021 persilscheinartig alle Maßnahmen der sogenannten Bundesnotbremse nachträglich legitimiert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe es unterlassen, kritische Fragen zur Corona-Politik des Staates zu stellen, allenfalls auf härtere Maßnahmen gedrängt. Die Leitmedien, auch die privaten, hätten Panik befördert und Angst geschürt. Kritische Virologen seien aussortiert worden. Der Corona-Diskurs insgesamt habe nach Propagandamechanismen funktioniert.
Die Medien sind eigentlich da, der Regierung ständig auf die Finger zu klopfen. Die Medien sind nicht der Verstärker von regierungsamtlichen Positionen. Und das konnte man bei Corona ja doch so wahrnehmen. Ja, die YouTube-Clips von Herrn Drosten, also sozusagen die RKI-Zahlen, also eine ständige sozusagen Nicht-Hinterfragung dessen, was geschieht und große Regierungstreue.
So sei während der Pandemie eine herrschende Meinung zu Corona in der Öffentlichkeit installiert worden, meint Ulrike Gero.
Es gibt inzwischen in der Corona-Debatte eine Geschlossenheit der politischen Mitte, einen gedanklichen, emotionalen und mentalen Block, der absolut monolithisch ist und keine noch so naheliegenden Irritationen von außen zulässt.
Ungeimpfte seien entrechtet und entmenschlicht worden. Die volle Bewegungsfreiheit sei ihnen genommen worden. Zugleich hätten die Maßnahmen des Staates, Lockdowns, Schulschließungen, Veranstaltungsverbote, Existenzen und Leben zerstört. Jede legitime Form der Gesellschaftskritik sei als Verschwörung abqualifiziert worden. Der gesellschaftliche Hauptstrom habe den vielstimmigen Diskurs aufgegeben und sich der einlinigen Moralisierung hingegeben. So hätten sich auf einmal Gut und Böse gegenübergestanden, geimpfte Solidarwesen und ungeimpfte Verschwörungsmythologen. Anders als diese entdeckt Gero die Motivation hinter der Corona-Politik nicht in Theorien von dunklen Mächten, die Böses wollen. Vielmehr sieht sie die Machtinteressen eines technologischen Transhumanismus. Die großen Technologiefirmen seien im Begriff, die Rolle von Staaten zu übernehmen, meint die Politikwissenschaftlerin Gero. Sie fragt, ob es diesen Konzernen wirklich um die Gesundheit der Menschen gehe oder um die Installation von Bewegungs- und Überwachungssystemen.
Impfpass ist ja eigentlich ein digitales Kontrollsystem für Bewegungen von Menschen, ja, ob die ins Restaurant gehen, Theater, rein, raus. Also es ist ja ein massiver Eingriff in Freiheitsrechte. De facto ist es ein zentralisiertes Überwachungsinstrument. Und diese Dinge sind ja tendenziell paraautoritär oder könnten zumindest sehr schnell paraautoritär genutzt werden.
Gero sieht Staat und Gesellschaft auf dem Weg in einen autoritären Kapitalismus. Die international aktiven Großunternehmen der Technologiebranche übernehmen zusammen mit Finanzgiganten den Sicherheitsrat dieses autoritären Kapitalismus. Am Ende gehe es ihnen gar um die Kontrolle und Steuerung der Menschen über sogenannte Brain-Computer-Interfaces, Implantate, die das Smartphone überflüssig machten. So würden die menschlichen Hirne künftig zentral zusammengeschaltet. Gerots scharfsinnige Analyse mutiert in diesem letzten Drittel des Buches zum Science-Fiction-Szenario, zur Spekulation über eine künftige Herrschaftswirklichkeit. Hier belegt sie fast nichts mehr, und der Leser fragt sich, wo die Beschreibung einer Wirklichkeit endet und wo die Autorin das Wunschgemälde von Technologieriesen darstellt. Am Ende steht das flammende Plädoyer, die gerade prognostizierte Entwicklung aufzuhalten, also den technologischen Transhumanismus zu stoppen.
Wir werden uns nicht auf diese Technologien verlassen und uns die Echtheit nicht nehmen lassen. Wir werden alle Systeme, das Geld- und das Wissenschaftssystem, das Gesundheitssystem und das Wirtschaftssystem, das Justizsystem und das Schulsystem neu starten. Wir werden unsere Köpfe füttern. Wir werden unsere Seelen boostern, damit sie für eine erneute Vergewaltigung der Menschlichkeit nicht mehr anfällig sind.
Auf den letzten Seiten lässt sich Ulrike Gerots Buch nicht mehr von den Reden und Texten der Verschwörungsmythologen unterscheiden. Ohne Belege referiert sie die Theorie vom bevorstehenden Zusammenbruch des Weltfinanzsystems, aus der die Corona-Krise der Ausweg gewesen sein soll. Die politische Reaktion auf Corona könne nur als verzweifelter Todeskampf einer sterbenden, dysfunktionalen Machtmaschinerie verstanden werden, heißt es. Hier kommt selbst der kritische Zeitgenosse und Sympathisant nicht mehr mit. Wer so große Worte druckt, so schwerwiegende Prophezeiungen ausspricht, darf auch in einem Essay auf Belege nicht verzichten.
Sebastian Engelbrecht besprach »Wer schweigt, stimmt zu« über den Zustand unserer Zeit und darüber, wie wir leben wollen, von Ulrike Gero. Im Westend Verlag erschienen, 144 Seiten, 16 Euro.